Hallo und herzlich willkommen bei Black FM, unserem Podcast, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir haben uns in dieser Spezialausgabe, unserem zweiten Teil unserer Mannschaftsanalyse, dem Mittelfeld verschrieben. Mein Name ist Michael Pelitz und das sind meine zwei diesmal Gesprächspartner der heutigen Sendung. Jürgen Pucher, Fußballblogger, Systemkritiker, 12-Meter-Schütze auf Lola1.at. Selbst ein solider Abräumer im defensiven Mittelfeld mit durchaus Potenzial nach vorne. Hallo Jürgen.
Eindeutig Potenzial nach vorne. Hallo.
Frank Wonisch, Taktikpoet, Systemanalytiker, im Mittelfeld eigentlich weniger anzutreffen, wenn man von seiner modernen Auslegung eines Außenverteidigers mal absieht. Hallo Frank.
Ja, Außenverteidiger schon 1996 modern interpretiert, bitte. Hallo.
Ja, Wahnsinn. Ein Experte sozusagen. Mannschaftsteilanalyse Part 2. Das Mittelfeld, ich möchte zuerst mit einem kleinen Exkurs in die Verteidigung abdriften, weil ich das unbedingt loswerden will. Die zuletzt gezeigten Leistungen unserer Außenverteidiger berücksichtigend, finde ich es äußerst suspekt und eigentlich fast der Gemeinheit, Naim Sharifi keine Chance, keine Präsentationsmöglichkeit zu geben. Wollt ihr irgendwas dazu sagen, bevor wir im Mittelfeld anfangen? Seid ihr da meiner Meinung oder eher nicht, Jürgen?
Wir sollten uns zuerst Asche aufs Haupt streuen, dass wir den Herrn Kaihan vergessen haben, oder? Bei der Verteidigungsanalyse.
Ja, das wäre mein zweiter Punkt.
Und Herr Sharifi, ich kann es nicht beurteilen, aber es gibt natürlich diese Meinung, dass er eine Berechtigung gehabt hätte, zumindest probiert zu werden.
Frank?
Ja, also das Hauptneigen wegen Tuncay Kaihan, den haben wir das letzte Mal vergessen. Und Naim Sharifi, ich traue mich schwer jetzt was sagen, ich habe ihn schon so lange nicht mehr spielen gesehen. Also, aber ja, in der Zeit, wo er fit war, hätte man ihn sicher probieren sollen, da bin ich ganz bei dir.
Alles klar, wir starten ins Mittelfeld. Die Kreativabteilung des SK Sturm, der Motor, mit dem Franco Foda der Liga sein System aufzwingen will, mit unterschiedlichem Erfolg. Wir wollen jetzt ein paar relevante Spieler besprechen, starten jetzt vielleicht gleich mit dem defensiven Mittelfeld, der Nummer 8, Anel Hadžić, immer mal wieder in der Mannschaft, teilweise weniger als man glaubt, eher unbeständig, würde ich jetzt einmal sagen, zurzeit, aber doch ein Spieler mit großer Übersicht und Ansicht großer Qualität, Jürgen.
Ich muss gleich am Anfang widersprechen. Ich finde, dass der Hadžić momentan einer der wenigen ist, die eine konstante Leistung bringen. Und er hat sie mittlerweile auch als einer der beiden Sechser etabliert als Stammkraft. Also er spielt in letzter Zeit relativ konstant und regelmäßig. Ich war nie so ein großer Fan von ihm, aber momentan gefällt er mir eigentlich ganz gut, weil er einer der wenigen ist, die diesen ganzen Stiefel irgendwie zusammenhalten, der da momentan gespielt wird. Also auch gegen die Admira war er einer der Lichtblicke gestern, finde ich.
Ich habe das aktuellste Spiel jetzt leider nicht gesehen. Kann zum Anel Hadžić nur sagen, dass ich glaube, dass er eine ganz, ganz wichtige Position in einem Mittelfeld in der österreichischen Liga ist, normalerweise, in Normalform. Ich habe bei ihm ein bisschen das Gefühl, dass es einer von den Spielern ist, die wirklich dringend Rhythmus brauchen. Also ich glaube, der braucht es, dass er dauernd spielt. Der braucht auch die Sicherheit, dass er auch nach einer schlechteren Partie auf jeden Fall spielt. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt momentan das optimale Umfeld für den Hadžić ist. Unabhängig von der Tatsache, dass ich halt glaube, dass er nicht auf eine 6 gehört, aber das ist ja meine alte Predigt, die lasse ich jetzt weg, ne?
Gehört er sicher nicht, aber da sie die Reihe davor, die Leute eher auf die 10 steigen, wird er bei Sturm diese Rolle spielen müssen, solange wir denn dieses blöde System weiter praktizieren werden. Da wird er mal keinen Weg dran vorbeiführen. Trotzdem, wie vorher gesagt habe, dass ich ihn eigentlich momentan loben muss, gehört er für mich in die Familie Offenbacher-Hadžić, die ja gemeinsam geholt wurden, wenn mich nicht alles täuscht, die beide mit viel höheren Erwartungen eigentlich in diese Mannschaft kamen, die sie trotz allem beide nicht erfüllen konnten bis jetzt.
Ja, dann tun wir gleich weiter beim Daniel Offenbacher, oder?
Ja, wenn ich gleich weiter tun darf, beim Offenbacher habe ich den Eindruck, dass das ein Typ ist, der natürlich das Potenzial hätte, ein herausragender Bundesligaspieler zu sein fast. Bei dem aber, was ich noch nicht genau herausgefunden habe, was es ist, aber irgendwas passiert ist, dass er das wirklich nicht abrufen kann. Angeblich ist das ein Trainingsweltmeister, was man so hört, aber am Feld ist der für mich so hölzern und derart gelb gefährdet durch sein ständiges zu spät dran sein, dass das einfach nicht ausreichend ist für eine Bundesligamannschaft im Moment. Also deswegen spielt er auch zu Recht nicht.
mir ist vorgekommen bei der Auswechslung, ich glaube gegen die Austria war das, dass er einfach in sich so eine Unzufriedenheit trägt. Vielleicht auch Grund der Auswechslung dann, aber es, mir kommt vor eben, was du Trainingsweltmeister jetzt angesprochen hast, dass er im Spiel wirklich nicht das bringen kann oder das bringt, was er wirklich könnte. Und also ich finde ihn eigentlich auch einen sehr, sehr starken Spieler mit sehr viel Potenzial, aber in vielerlei Hinsicht relativ enttäuschend gewesen für mich im Herbst.
Also ich glaube beim Offenbacher schon ganz lang, dass das zwei Komponenten da im Problem drinnen sitzen. A, die Position, der muss halt bei uns wo spielen, wo er aus meiner Sicht gar nicht mal hingehört. Und B, ich habe halt den Eindruck, dass er ein Spieler ist, der jetzt nicht unbedingt eine Führungspersönlichkeit ist und verhältnismäßig froh ist, wenn rund um ihn herum welche sind, die quasi so mehr oder minder ein bisschen einen Chef machen. Wenn allerdings in einem Mittelfeld dann gar keiner so richtig den Chef macht, dann hat Offenbacher aus meiner Sicht ein bisschen Orientierungsprobleme, weil das, was der Jürgen sagt, sehe ich so, das, was du gesagt hast, sehe ich auch so. Die Leistung, die man von ihm erhofft hat, bringt er aus meiner Sicht jetzt nicht. Das, was er bei Wiener Neustadt, wo wir ihn ja herhaben, gezeigt hat, zeigt er bei uns nie, ne? Also quasi nie. Und das Potenzial, das er hat, wenn man vom Training ableitet, kriegt er halt nie in das Bewerbsspiel rein. Und jetzt gibt es verschiedene Gründe, woran das liegen kann. Faktum ist, die Performance Offenbacher ist sicher nicht die, die man sich erhofft hat. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass da viel drinnen wäre. Obgleich, ich bleibe dabei, ich glaube, der steht halt auf der ganz falschen Position, der gehört woanders hin.
Das eint ihn mit dem Hacic, dass er im Prinzip in der Reihe, wo er auftritt, wahrscheinlich nicht am besten aufgehoben ist. Ja.
Ein eher roher Spieler dennoch, oder?
Ja, wie man es jetzt roh? Roh im Sinn von brutal oder roh im Sinn von ungeschliffen?
Fast ein bisschen brutal, teilweise. Nein, er ist nicht brutal, er ist zu spät. Nicht, ja. Er ist immer zu langsam und deswegen fault er so viel. Es ist nicht roh und brutal, sondern einfach ein Timing-Problem.
Ich glaube, dass er es einfach nicht gewohnt ist, so viele körperintensive Zweikämpfe zu nehmen, mit dem Ziel, den Ball wieder zu erobern. Der ist einfach immer eine Reihe weiter vorne gestanden.
Positionsbedingtes Problem.
Und der gehört noch einfach nicht hin. Das ist, der steht am falschen Platz am Feld.
Lieber Jürgen, Wilson Kamavuaka schlägt sich meiner Meinung nach sehr gut als defensiver Mittelfeldspieler. Du meintest zuletzt, du siehst ihn eher als Innenverteidiger.
Ja, weil er sich dort auch gut schlägt. Aber wir haben das ja diskutiert, auch unlängst in einer privateren Runde. Er hat natürlich gegen die Austria in diesen ersten guten 20 Minuten hat er auf der 6 gut gespielt und ich habe nie behauptet, er kann dort keine guten Spiele machen. Aber ich sehe ihn trotzdem auch in der Innenverteidigung durchaus als sehr wichtigen Spieler für diese Mannschaft. Aber natürlich, er ist auf der 6 jemand, den man brauchen kann.
Ja, also wie gesagt, ich bin sowieso der Meinung, das ist ein Sechser. Wir sind ja, wenn man es genau nimmt, mit echten Sechsern in unserem Kader nicht gesegnet. Davon gibt es ja nicht so richtig viele, meine Meinung. Und von denen, die dort spielen, ist er noch einer von den echtesten Sechsern. Das ist so meine Interpretation. Und von dem her finde ich ihn im Mittelfeld richtiger aufgehoben. Laut der offiziellen Kaderliste ist er ein Verteidiger. Ne?
Wer ist ein richtiger Sechser im Sturmkader für dich?
Für mich ist Kamavuaka ein richtiger Sechser. Für mich ist Biesinger auch noch ein verhältnismäßig richtiger Sechser. Und dann wird's schon dünn. Über Schnaderbeck kann ich nichts sagen, weil den habe ich gefühlt noch nie gesehen. Da sage ich nichts dazu. Und dann sehe ich in dem ganzen Kader keinen ganz echten Sechser. Sandy Lovric wird auf die 6 geschützt, für mich auch kein Sechser.
Ne? Wird nicht auf die 6 gestellt.
Er wird hin und wieder sehr wohl auf der 6 gebracht. Ne?
Er wird nie gebracht.
Also wenn er gebracht wird, wird er oft statt einem Sechser gebracht. Nominell haben wir wahnsinnig viel Achter, nur leider spielen wir ein System ohne Achter.
Okay. Gehen wir gleich zum Simon Piesinger. Die Wunderbox im Sturmmittelfeld, kann man sagen, Freude und Leid liegen da schon ein bisschen sehr, sehr eng beieinander. Meiner Meinung nach sehr mutiges Passspiel, dadurch auch sehr fehleranfällig, aber er übernimmt sehr viel Verantwortung, ist kopfballstark und durchaus torgefährlich.
Das ist für mich eine sehr ambivalente Persönlichkeit, weil am Anfang wurde er grandios unterschätzt, indem er einfach ein bisschen hoppertatschig wirkt durch seine Größe und seine Proportionen.
Das kennst du, gell?
Ja, genau, deswegen habe ich da eine gewisse Sympathie. Danach wurde er, glaube ich, grandios überschätzt, nachdem er einfach wahnsinnig viele Tore gemacht hat, die teilweise natürlich ein bisschen dem Zufall geschuldet waren, die ihm da vor die Beine gefallen sind. Aber er hat sich natürlich wahnsinnig gesteigert, das muss man ihm zugestehen. Er hat da irgendwie von seiner Persönlichkeit her einen riesen Fortschritt gemacht, tritt selbstbewusster auf. Und war ein relevanter Bestandteil dieser Mannschaft, vor allem am Ende der letzten Saison. Heuer läuft es ihm eh wieder nicht so gut. Ich glaube, er nivelliert sich jetzt schon langsam auf das Niveau, das er eigentlich hat. Das ist ein solider Spieler, den man im Mittelfeld brauchen kann, der aber kein herausragender Kicker werden wird in seinem Leben.
Ja, das sehe ich. Also ich habe zu denen gehört, die ihn am Anfang ein bisschen unterschätzt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil bei mir sein Bewegungsablauf überhaupt nicht gefällt. Das schaut furchtbar schrecklich aus. Und da habe ich ihm auch keine besondere Passqualität attestiert. Er hat dann hin und wieder Zauberbälle an den Mann gebracht, hat er jetzt wieder im Spiel gegen die Austria ja einen sehr schönen Pass auf den Horvath durchgespielt. Also der kann das schon. Mutige Pässe, man kann natürlich auch sagen, er spielt halt auch in jedes Loch rein, das er sieht, ne? Und daraus resultiert halt auch eine Fehlpassquote, die auf dieser zentralen Position natürlich auch ein Wahnsinn ist. Das ist die andere Seite. Das ist immer, wie viel Risiko muss oder darf ich gehen und wie viel ist eigentlich schon wieder zu viel. Ich glaube, dass er, das ist symptomatisch für diesen Kader, da in der Zentrale durchrotiert wird, ist ganz gut, dass wir ihn haben, weil dann spielt halt mal er, dann spielt halt wieder mal ein anderer. Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Problem des Systems momentan. Für mich ist er noch eher ein Sechser in unserem System und darf eh dort spielen, hat ein bisschen hin und wieder Spieleröffnerqualität, die zeigt er manchmal zeigt er sie nicht. Und das mit, er nivelliert sich jetzt auf sein echtes Leistungsniveau, das glaube ich auch ein bisschen. Also ich glaube, das, was wir jetzt sehen, mit seinen Vor- und Nachteilen, das ist der echte Simon Biesinger, glaube ich. Mhm.
Schade eigentlich, dass wir über einen Sandi Lovric nicht reden müssen, oder?
Wir können nur in der Theorie über ihn reden und können darüber reden, dass er natürlich eines der Talente Österreichs zu sein scheint, siehe Jugendnationalteam-Auftritte. Es erschließt sich mir nicht, warum er nicht zumindest probiert wird in diesen Kadern oder zu, weil es eh nicht so rosig läuft und diese Mannschaft nicht wirklich geölt ist. Es wird sehr viel rotiert, es kriegen sehr viele Spieler ihre Chance. Warum er keine kriegt, muss man den Trainer fragen, aber ganz ehrlich, kann ich es nicht verstehen. Man kann jetzt über ihn nichts sagen, wie er spielt, weil er spielt nie, aber ich würde es zumindest gern sehen können.
Also die einzige Erklärung, die ich mir zurecht suchen kann, wenn ich unbedingt eine Erklärung finden will, was gar nicht der Fall ist, also eigentlich will ich gar keine Erklärung dafür, warum er schon wieder ein angebliches Jahrhunderttalent versauern lässt. Die einzige, die ich mir zurechtlegen kann, ist, er spielt ja bei den Amateuren und fällt da, was ich höre und zweimal gesehen habe, manchmal auch gar nicht so auf. Da hätte ich jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass sich der Typ vielleicht beginnt durchhängen zu lassen nach dem Motto, ich werde es eh nicht schaffen und nur mal darauf wartet, dass er weggeht von Sturm, was unglaublich schade wäre, was aber auch symptomatisch wäre.
Und das ist ja im Prinzip, um dabei einzuhaken, genau das Symptomatische, diese elendige Karriereplattform, von der wir dauernd reden. Wenn ich das sein will und wenn ich das tatsächlich durchziehen möchte, ich kann so jemanden nicht zumindest nicht probieren. Das ist doch ausgeschlossen, dass ich, wenn ich das als Verein sein möchte, was dauernd gepredigt wird, dass ich dieses Talent ständig auf der Bank oder überhaupt auf der Tribüne sitzen. Das kann nicht sein, ich verstehe es einfach nicht. Das ist für mich einfach ein Buch mit 7 Siegeln.
Nummer 37, Christian Dobras. Ich glaube, der Markus Zottler hat das in unserer allerersten Ausgabe gesagt. Für ihn eigentlich der Transfer schlechthin. Ich finde einfach, dass er das nicht war. Frank.
So habe ich euch in der ersten Folge gesagt, dass er das nicht ist. Ich habe gesagt, Dobras ist voll überschätzt. Es ist kein schlechter Spieler. Er hat ein gewisses Tempo, er hat gewisse Qualitäten im Dribbling. Er hat extreme Probleme, sobald er den Ball nicht vor sich hat und auf den Gegner zugeht. In der Seitwärtsbewegung, in der Rückwärtsbewegung verliert er ganz, ganz viele Bälle. Körperlich hat er halt auch nicht nur Vorteile. Und aus meiner Sicht ist das Problem von Christian Dobras, dass er auf außen gebracht wird, vielleicht eher ein zentralerer Spieler wäre, von außen meistens sehr früh nach innen zieht, damit die Außenbahn freiräumt und wenn er den Ball dann nicht auf den nachrückenden Außenverteidiger spielt, ist halt die Seite frei und bis Dobras dann wieder zurück ist, da vergehen halt dann immer 2-3 Gedenksekunden, um sich zu entscheiden, ob jetzt Defensivarbeit wirklich seines ist. Und ich glaube, dass Dobras ein super Joker ist, aber für eine Startelf ist es für mich ein zu unkompletter Spieler. Also ich halte ihn für einen guten Fußballer, aber er ist ein reiner Offensivgeist. Im gegenwärtigen System finde ich das ganz schwierig mit Christian Dobras. Finde ich schade, weil kicken kann er sicher.
Aber genau diese Diskussion rund um Dobras führt ja jetzt zum eigentlichen Knackpunkt, den dieser Kader zu haben scheint. Ich sehe immer noch den Dobras als richtigen Transfer, den zu holen war eine gute Idee und es ist noch immer so, dass man den Transfer gutheißen muss, finde ich. Weil der für Bundesliga-Niveau kann der schon genug. Aber man sieht in der ganzen Argumentation bis jetzt, eigentlich ist die Systematik mit der Sturmauftritt die falsche für den Kader. Es gibt kaum Sechser, und wir spielen ein System mit zwei fixen, starren Sechsern. Wir haben viele Leute, die in der zentralen Offensive wahrscheinlich besser aufgehoben wären, als sie es jetzt sind, dort wo sie spielen. Wir spielen aber dort mit einer Dreierreihe, wo wir die Position nur einmal haben. Nach Adam Riese müsste man dieses System der Mannschaft eigentlich zumindest einmal versuchen zu ändern.
Ja gut, die Diskussion haben wir ja schon geführt.
Passiert ja, aber das nicht. Ist die möglicherweise die relevante Diskussion, worauf das alles hinausführt.
Ey, nur jetzt in der Analyse des Performance des Mittelfeldes bringt es uns halt nichts, weil sie laufen halt immer in ihrem 4-2-3-1 raus, respektive in einem interpretierten 4-4-2. Das ergibt die Positionen, die es gibt, und dann spielen sie dort, wo sie spielen, und da spielen sie überschaubar.
Marko Stanković, lange verletzt, jetzt wieder mit Kurzeinsätzen, Retour. Wie wichtig ist Marko Stanković für die Mannschaft?
Also ich glaube, extrem wichtig, weil er halt Erfahrung hat, weil er ein gewitzter Spieler ist, weil er lustige Ideen hat, weil er mal was extrem Unerwartetes auch tut. Das einzige Problem, das der Stanko halt mit sich bringt, er war nie wirklich schwer verletzt, aber er hat, was ihn ausgezeichnet hat, waren extreme Formschwankungen. Also der hat 5, 6, 7, 8, 10 Spiele super gespielt und dann fällt er schon ein bisschen in ein Loch, aus dem er dann wieder zurückkommt. Und ist halt die Frage, wann der wirklich ins Spielen kommt, jetzt wieder nach dieser sehr, sehr langen Verletzung. Ich habe jetzt nur gesehen, dass er anscheinend in der Rekonvaleszenzphase sehr viel im Fitnesscenter war. Vielleicht hat ihm das gut getan. Ich hoffe es, weil ich glaube, dass wir die Kreativität des Marko Stanković brauchen. Obgleich ich natürlich gespannt bin, ob er dann auf der zentralen 10 hingestellt wird oder welche Idee der Cheftrainer für die Position Marko Stanković hat. Ich glaube, dass er ein ganz wichtiger Spieler ist, einfach, dass du ihn im Petto hast und jetzt ist er wieder fit anscheinend und jetzt wird es dann hoffentlich was.
Das sehe ich alles im Grunde gleich. Ich glaube, dass er insofern relevanter wird, wenn dann Toni Safti ja irgendwann nicht mehr Teil des Kaders sein wird, brauchst du ihn umso mehr, weil er dann wahrscheinlich ihn in der Startelf ersetzen wird. Über kurz oder lang.
Sascha Horvath, wie erwartet und erhofft, schon etwas, also so wie ein Highlight, kann man eigentlich sagen, im Mittelfeld bei Sturm, ist in den letzten Partien wirklich sehr gut aufgegangen, hat auch einige Tore erzielt. Für mich persönlich der Mittelfeldspieler im Moment schlechthin bei Sturm, Frank.
Ja, also aufgrund des Torerfolgs offensiv auf jeden Fall. Ich habe am Anfang bei der Transferbewertung in der ersten Folge gesagt, ich halte Horvath für einen gescheiten Transfer, obgleich er unsere Zwergenarmee unterstützt. Das ist ein bisschen, da kann er nichts dafür, aber das ist das, was mich an Horvath schon ein bisschen stört. Das ist halt wieder so eine Zaubermaus. Und es ist schon bezeichnend, dass in den letzten Spielen bei Sturm schon wieder einer mit herausragenden technischen Fähigkeiten, der momentan anscheinend am Formhoch dahin schwimmt und an einer entsprechenden Dynamik, für die spielerischen Highlights sorgt. Wieder mehr oder weniger eine Einzelperson, der das sehr, sehr gut macht. Ich halte ihn, wie gesagt, für einen guten Transfer. Das ist gescheit, den zu holen. Der braucht halt, glaube ich, auch seine Zeit am Feld. Wenn er die kriegt, kannst du den entwickeln und der hat vom technischen Potenzial her sicher alles, damit du den auch vielleicht mal weiterverkaufen kannst. Dazu braucht er halt die Zeit am Feld. Man wird sehen, ob er die kriegt, weil körperlich ist er natürlich ein bisschen ein Problemfall. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Auf einer zweikampfintensiven Position darfst du ihn nie hinstellen. Und Defensivaufgaben darf er eigentlich nur als Begleitschutz haben, weil mehr geht nicht, ne?
Ich sehe ja den Körper als das größte Problem bei ihm, weil er ist ein Spieler für gewisse Spiele und gewisse Situationen. Wenn er den Platz hat und wenn er vor allem den Raum kriegt, wo er nicht körperlich arbeiten muss, weil ihm das jemand anderer erledigt, kann der natürlich einiges bewirken, wie man die letzten Spiele gesehen hat. Aber es gibt Kampf- und Zweikampf-intensive Spiele, wo du ihn von Beginn an nicht bringen kannst. Da kannst du ihn maximal als Joker bringen, wenn du auf die volle Offensive setzt. Aber er kann ihn in gewissen Spielsituationen aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen nicht reüssieren. Das ist der Spiridonovic von der Admira ist so ein ähnlicher Fall. Das ist ein ähnlich gelagerter Spieler, der, wenn er Platz hat, wahnsinnig viel bewirken kann. Wenn er kämpfen muss und wenn er irgendwie kratzen muss, dann ist er halt einfach benachteiligt.
Thorsten Schick? Ja. Thorsten Schick ist, wie soll ich sagen, auf der Position, wo er spielt, sicher momentan in unserem Kader die richtige Besetzung und vor allem in dem System, das der Cheftrainer spielen lässt, weil er ist jetzt nicht langsam, er hat eine gewisse körperliche Durchschlagskraft, er geht eigentlich immer mit 120% in die Zweikämpfe hinein, er arbeitet auch viel nach hinten, das heißt, er ist sicher ein Außenbahnspieler, wie ihn sich Franco Foda wünscht, allerdings natürlich auch mit dem Nachteil, technisch ist Thorsten Schick jetzt kein Horvath, kein Dobras, da ist er weit davon entfernt. Und er kommt halt öfter zum Torabschluss, als man glaubt. Ich habe mir die Statistiken angesehen und dafür schießt er verhältnismäßig wenig Tore. Also die Torgefahr, die von Thorsten Schick ausgeht, sind seine Vorlagen. Er hat ein paar Assists, sie haben jetzt nicht gemerkt, aber ein paar hat er. Er schlägt auch wahnsinnig viele Flanken. Er kommt aber auch immer wieder zu Torchancen und die nutzt er sehr wenig im Vergleich zu anderen Außenspielern in der Liga. Und da sieht man, glaube ich, ein bisschen das Problem von Thorsten Schick. Grundsätzlich glaube ich, dass der ganz, ganz wichtig ist und nicht zu Unrecht ist der, glaube ich, auch ein Dauerbrenner im Mittelfeld. Also der spielt ja fast immer, oder?
Also ich bin ja im Moment nicht sehr zufrieden mit Thorsten Schick. Vor allem seine Querpässe zurzeit sind, wenn man das zum Beispiel gestern verglichen hat, ich meine, er hat zwar im Sturm gespielt, oder Adam Wonji, die wenigen Momente, die er bekommt, außen an Querpass zu spielen, haben meiner Meinung nach mehr Hand und Fuß als das, was der Thorsten Schick im Moment gerade zu leisten vermag.
Ich sehe nicht so, ich sehe die Ineffizienz der Franz an, die der Frank angesprochen hat. Er schlägt die meisten Flanken der ganzen Liga, wenn wir bei der Statistik sind. Also es gibt keinen Spieler in der österreichischen Liga, der mehr Flanken zur Mitte schlägt als Thorsten Schick. Dass er sehr oft auch zum unmittelbaren Torabschluss kommt oder käme und wenig trifft, stimmt natürlich, aber er ist einer der wenigen Flügelspieler, die wir haben, und wir brauchen in einer Bundesliga-Mannschaft oder einer Fußballmannschaft brauchst du reine Flügelspieler auch. Völlig egal, ob du sie immer spielen lässt oder ob du dieses System immer spielst, aber es ist ein Flügelmann. Und wir haben sowieso vorher schon besprochen, dass wir viele Spieler haben, die dazu neigen, in die Mitte zu ziehen, die sie im Zentrum auf die Beine steigen. Er ist einer, der den klassischen Flügel spielt, und so jemand kannst du jedenfalls brauchen, und die Rolle spielt er gut.
Ja, auf jeden Fall. Der letzte Spieler, also Andreas Gruber, wollen wir auch besprechen. Er hat zwar jetzt nicht sehr viel gespielt in letzter Zeit, aber er ist ja doch das, was man eigentlich sagt, ein Spieler, der einfach Einsatzzeiten bekommen muss als dieser Karriereplattformverein, oder?
Wenn ich ein Karriereplattformverein bin, dann muss ich einem Spieler wie dem Andreas Gruber natürlich Spielzeit geben. Er spielt ja, glaube ich, im 21er Nationalteam hin und wieder, oder? 21er, ich glaube. Und der will ja, also der hat ja den großen Bonus, das spürt man auch ein bisschen im Publikum, die Art und Weise, wie er aufs Feld geht, wie er an den Ball geht, wie er an den Mann geht, wie er in die Zweikämpfe geht, wie er versucht, immer alles mit Tempo und vollem Herzen zu machen. Das ist gut und damit bewegt er immer ein bisschen was. Ich glaube, der lebt halt wahnsinnig von seiner Dynamik. Und das könnte aber das Problem sein, wenn ein Spiel grundsätzlich eher langsam entwickelt wird und dann will er mit Dynamik kommen, das geht halt nicht zusammen. Er kriegt halt selten dynamische Bälle, er muss ihn sich meistens mit dem falschen Fuß mitnehmen, weil halt der Ball zu langsam kommt, weil er zu weit nach außen kommt. Das ist halt alles ein bisschen schwierig. Ich glaube, der ist vom Typ her nicht schlecht und er ist vor allem einer, den du halt in einer verfahreneren Partie auch mal von der Bank bringen kannst. Der bringt jetzt nicht viel Erfahrung, aber er bringt jedenfalls dieses Quäntchen an Dynamik mit. Nicht immer für 20 Minuten, darum verstehe ich, dass der immer für die letzten 10 oder 15 manchmal eingewechselt wird. Manchmal darf er von Anfang an spielen. Die Spiele, die er von Anfang an hat, sind meistens die schlechteren, wie ich finde. Das heißt, da fällt schon ein bisschen an der Konstanz auch über 90 Minuten. Von Aktie würde ich jetzt nicht reden, aber sicher ein Spieler, den man gut weiterentwickeln kann und der sich auf der Außenbahn entwickeln kann, so vom Typus her. In Summe, ja, also, wie soll ich sagen, müsste ich eine Schulnote vergeben, sage ich mal 3.
Die Aktie ist und bleibt Haris Bukwa.
Sehr schön. Das ist ein alter Oliver Kreuzer, oder?
Ja, genau. Ja. Ich muss zu Gruber noch kurz, falls ich meine Meinung gewünscht ist, zu diesem letzten Spieler aus dem Mittelfeld. Ich finde, das ist vergleichbar mit Sascha Horvath. Das ist ein Spieler für gewisse Spiele, wo du ihn bringen kannst. Das ist ein Spieler, der als Joker ein bisschen das Ruder herumreißen kann, weil er auch vom Auftreten und von der Persönlichkeit her jemand ist, der das macht. Das ist jemand, der scheißt sich nichts auf gut Deutsch. Der geht rein und der ist da. Und das gefällt mir an ihm. Dass er die Spiele, die er durchspielen muss, meistens nicht hinkriegt, das sehe ich auch so. Woran das genau liegt, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht ist es das, was der Frank erwähnt hat oder versucht hat zu erklären. Aber wenn er als Joker kommt, und wenn er mit Dynamik arbeiten kann, ist das schon ein guter Kicker. Also da gefällt er mir schon.
Frank, was hast du versucht zu erklären?
Nein, ich versuche zu erklären, dass ihm, glaube ich, die Konstanz über 90 Minuten fehlt und dass wahrscheinlich genau dieses Dynamik-Ding halt funktioniert. Wenn das Spiel dynamisch entwickelt wird, dann schaust du als dynamischer Kicker auch besser aus. Das andere ist, wenn das Spiel so dahin schwappert, wie es bei uns oft der Fall ist, dann ist es natürlich cool, wenn so ein dynamischer Typ kommt, weil der rennt und der gibt alles. Nur der verbrennt halt seine ganze Dynamik darin, in ein in ein mattes Spiel, in ein langsames Passspiel, in ein zu horizontales Passspiel Dynamik reinzukriegen. Und darum funktioniert er wahrscheinlich auf 15 Minuten super, weil der ist nach 15 Minuten gleich platt wie andere nach 70. Ne?
Ich muss jetzt zum Schluss noch die Frage stellen, weil es eben das Mittelfeld ist und weil wir vorher diskutiert haben über die Sechser, die wir nicht haben und über das 4-2-3-1 und so. Wie schaut euer Mittelfeld aus, euer Wunschmittelfeld jetzt?
Wir haben jetzt aber, um nicht wieder den gleichen Fehler zu machen, den Herrn Schnaderbeck vergessen, oder? Zu
erwähnen. Ja, aber das letzte Mal haben wir gesagt, Spieler, die nicht wirklich spielen.
Aber wir müssen ihn zumindest erwähnen, dass es ihn gibt, weil der Lovric spielt auch nicht und wir haben ihn besprochen. Also ich kann über Schnaderbeck nichts sagen, ich möchte ihn nur nennen, damit niemand sagt, wir haben ihn nicht besprochen.
Okay, wir wissen, dass er da ist, aber er ist nicht wirklich vorhanden.
Okay. Das trotzdem. Phantom Schnaderbeck.
Ja, genau. Wunschmittelfeld, Frank. Oder Jürgen.
Mich interessiert das jetzt. Na, mein Wunschmittelfeld wäre erstens ein anderes System, und zwar mit einem Sechser und einer Viererreihe davor. Das wäre mein Wunschmittelfeld einmal grundsätzlich von der positionellen Besetzung. Wer das dann personell ausfüllt, das sind jetzt nicht die fünf, die in der ersten Reihe stehen, für mich diese fünf Positionen bekleiden müssen. Da gibt's mehrere Varianten, aber mir geht's hauptsächlich darum, dass man dieses Mittelfeld anders aufstellen müsste.
Frank, ich muss jetzt was hören von dir.
Ja, du kannst gerne was hören von mir. Ich habe am Anfang dieser Saison, wie der Kader zusammengestellt worden ist, jetzt auch unabhängig von der Personalie Kaihan, die beeinflusst das nämlich nicht, habe ich gesagt, für mich ist das eigentlich ein Kader für ein 4-1-4-1, ja? Für so ein klassisches Pressing-Maschinengespiele oder für was ganz Kreatives, für was ganz Lustiges, für was Mutiges, für, weiß ich nicht, ein 4-1-3-2 oder sowas in der Richtung. Ich gebe mich keinen Illusionen hin, das wird unser Cheftrainer nicht machen. Ja? Und somit sind meine Wünsche für dieses Mittelfeld personell, kannst du da jetzt ein bisschen würfeln in dem Mittelfeld, weil da sind sehr, sehr viele sehr, sehr gleiche Spieler drinnen. Der eine kann das ein bisschen besser, der andere das ein bisschen besser, da ist nicht so viel riesengroßer Unterschied. Ich glaube, dass mein größter Wunsch ans Christkind wäre ein anderes System und dadurch die daraus entstehende Systematik, das würde wahrscheinlich am meisten bringen und da brauchen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren, wer da jetzt auf einzelnen Positionen steht, das ist ein guter Kader für eine österreichische Bundesligamannschaft. Und auch im Mittelfeld gilt das. Das ist ein gutes Mittelfeld für eine österreichische Bundesligamannschaft. Und da kann man, glaube ich, mehr rausholen.
Damit du ein paar Namen hörst, sage ich da das 4-1-4-1, zumindest im Mittelfeld. Ich hätte gerne auf der 6 den Lovric, dann hätte ich gerne den Schick, den Stankovic. Ich weiß nicht, ob man den Afdija jetzt noch zählen darf, solange er da ist. Aber solange er da ist, zähle ich ihn dazu. Und links dann doch den Gruber.
Okay, ist ja kein Horvat.
Von der Bank für die letzten 20 Minuten, wenn er Platz hat.
Okay. So viel zur Karriereplattform, 20 Minuten kriegen die Karriereaktien.
Das krieg ich habe den Lovric in die Startelf gestellt.
Ja, eh. Super. Das kriege ich jetzt von dir nicht.
Oh ja, du kannst von mir rechts einen Schick haben, du kriegst von mir links, je nach Mittelfeldbesetzung, einen Gruber oder vielleicht einen Dobras. Und auf den beiden zentralen offensiven Positionen kannst du dann aussuchen, wenn du ein bisschen offensiver spielen willst, stellst dann Stankovic hin und stellst daneben einen Horvat oder vielleicht einen Offenbacher dazu. Wenn du das defensiver interpretieren willst, spielt Hacic daneben, neben am Offensiveren, wenn es ganz defensiv sein muss, stellst dann Biesinger mit einem Hacic rein. Also du bist da verhältnismäßig flexibel. Und auf der Solo 6 den Lovric hinzustellen, finde ich grundsätzlich eine super Idee. Ich sehe halt als Solo-Sechser in diesem Kader ganz, ganz stark den Wilson Kamawaka. Das ist für mich ein klassischer Abräumer hinter der Viererabwehr.
Wer redet jetzt für die Karriereplattform?
Ja, ich habe sie vorher nicht so thematisiert wie du. Also ich sehe den Wilson Kamawaka als einen super Solo-Sechser. Von mir auch gern den Sandy Lovric, der vielleicht mit der ganzen Breite des Spielfelds noch ein bisschen viel zu tun hätte, aber...
Ja, das gibt uns jetzt extrem viel Spielraum oder euch als Zuhörer extrem viel Spielraum, vielleicht eure Wunschaufstellung oder euer Wunschmittelfeld vielleicht jetzt auch zu posten mal. Ich glaube, wir sind fertig mit der Sendung.
Eines möchte ich noch einwerfen, wenn wir schon vom Posten reden, vielleicht finden sich ein paar, die konkret versuchen, drüber nachzudenken. Ich sage jetzt was ganz Großes noch. Ich glaube, der Kader ist eigentlich super gemacht für ein 4-3-3. Vielleicht gibt es da draußen ein paar Taktikexperten, die sich überlegen, wie die Besetzung für 4-3-3 aussehen würde.
Jo. Zum Ende ein herzliches Dankeschön an die Aufnahmeleitung, Redaktion und Technik in Personalunion, und zwar den unverbesserlichen Martin Meyer. selbst ein Mittelfeldmotor und Ballkünstler der ersten Stunde, auch wenn mittlerweile seine Kartenstatistik den Glanz früherer Tage großen Schaden zugefügt hat.
Mir ist vorgekommen, dass der Herr Mayer kurz entschlummert ist gerade vorher, kann das sein?
Ja, gelangweilt. Er hat wieder, ich glaube, er hat auf dem iPad Skispringen gespielt oder so irgendwas.
Er hat nur die GRK-Devotionale wieder hergeräumt, die er für die GRK-Sendung weggeräumt hat.
Doch, es ist Hämmern kommen vom Nebenraum. Mhm, ah, verstehe, genau. Okay. Danke auf jeden Fall an die kleine Gesprächsrunde diesmal. Danke an alle, die zugehört haben. Wie gesagt, postet, lasst uns wissen, was von der Sendung hält. Postet auf, vor allem auf unserer Seite BlackFM.at, auf unserer Facebook-Seite. Sagt allen, dass es uns gibt. Macht auch Themenvorschläge für die nächste Sendung. Wir haben sehr spannende Gesprächspartner im Petto. Wir wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei BlackFM.
BlackFM.